Die Frage stellt sich jedes Jahr neu, auch wenn das jetzt teilweise heiter war und schön anzusehen in den Details, die Frage stellt sich jedes Jahr neu, warum diese Geschichte so zentral und auch so, ja, so bildreich inszeniert. Und was sagt diese alte Geschichte, was sagt die uns heute? Und ich bin überzeugt davon, dass es eine Grundgeschichte unseres Lebens ist, nach wie vor, auch nach vielen tausend Jahren. Sie ist ja aufgeschrieben ursprünglich im Buch Genesis, im ersten Buch Mose. Genesis heißt Entstehung. Und es werden uns dort Geschichten erzählt, die ja seit der Entstehung unser Menschsein prägen und deshalb bis heute auch wichtig sind. Ich möchte mal drei Dinge nennen aus diesem Paradiesspiel, aus dieser Paradieserzählung, die bis heute eigentlich gelten. Und ganz am Schluss möchte ich es auch mit einem neutestamentlichen Bibelwort zusammensprechen. Ich fange mal an damit. Erstens, die guten Gebote Gottes führen zum Leben. Wir haben ja hier das Paradies vor Augen gemalt bekommen, also ein schöner Garten. Gott schafft den Menschen, er setzt ihm eine Frau zur Seite. Und was uns vielleicht gar nicht so klar ist, auch im Paradies gibt es schon Gebote. Es gibt ja dieses eine Gebot, dieses einzige Gebot, was Gott ausspricht. Und das heißt, ihr dürft von allem essen, aber dieses eine Gebot bitte, von dem esst ihr nicht. Es ist gefährlich, das hat die Geschichte gezeigt, und das ist die bleibende Botschaft dieser Geschichte, es ist gefährlich, Gott ungehorsam zu sein. Das ist nicht nur eine Aussage des Alten Testaments, das ist auch eine Aussage des Neuen Testaments. Es gibt ein erstes Gebot, wo Gott uns sagt, auch uns Christenmenschen, er will der Herr sein, er will der Boss sein, er will im Mittelpunkt stehen. Und es ist gefährlich, Gott nicht zu gehorchen, und die Folge davon ist uns ja auch gezeigt worden und die Folge davon trifft uns ja auch bis heute. Wer Gott nicht gehorcht, der muss sterben. Ja, das klingt hart, aber diese Botschaft gilt für das Alte wie für das Neue Testament, sie gilt auch heute. Leben und Tod des Menschen entscheiden sich am Gehorsam gegenüber Gottes Geboten. Es ist ja mehrfach auch wiederholt worden, was man in der Bibel auch selbst so nachlesen kann, dass Gott sagt, also wenn ihr euch an diesem Baum des Lebens vergreift, an diesem Baum der Erkenntnis vergreift, wenn ihr von diesen Früchten esst, dann müsst ihr sterben. Vielleicht habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wie ist das eigentlich mit dem Sterben? Weil so direkt kommt das ja in dem Stück nicht vor. Und deshalb mein zweiter Punkt, auch jenseits von Eden gilt Gottes Gnade. Ich zumindest habe bis vor kurzem immer gedacht, eigentlich hat sich das für mich so angehört, was Gott da sagt, was er auch androht, als wenn die sofort in dem Moment, wo sie von der verbotenen Frucht essen, sterben. So liest es sich auch erstmal. Und die Theologen rätseln da auch, warum ist das so? Mir ist jetzt aufgegangen, ich hoffe, das leuchtet euch auch ein, dass es schon stimmt, aber in anderer Weise. Also es ist Gottes Gnade, dass er den Menschen nicht sofort tot umfallen lässt, wie er es angekündigt hat, sondern dass er ihn hinaus verweist aus Eden, jenseits von Eden muss er leben und es ist nicht so einfach. Aber trotzdem wird ja auch in dieser Geschichte deutlich, es ist Gnade, dass er nicht sofort sterben muss, aber mit dieser Vertreibung aus dem Paradies geht etwas los, was uns bis heute bestimmt. Seine Lebenszeit ist begrenzt. Er ist sterblich seit diesem Moment, das war vorher nicht der Fall. Und ich habe eine Auslegung gelesen zu den beiden Bäumen im Paradies, die mir eigentlich auch einleuchtete. Es wird ja von zwei Bäumen berichtet, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis. Sie haben vom Baum der Erkenntnis gegessen, sie müssen raus und Gott sagt, ich mache das deshalb, damit ihr nicht auch vom Baum des Lebens esst. Also vermutlich ist es so gewesen, Adam und Eva im Paradies, damals als noch alles gut war, die waren deshalb unsterblich, weil sie Zugang zum Baum des Lebens hatten. Sie konnten davon essen und damit waren sie nicht der Sterblichkeit unterworfen. Aber jetzt, die Lebenszeit der Menschen ist begrenzt, aber es zeigt sich eben auch darin, die Gnade Gottes. Sie bekommen Kleider, Gott macht ihnen was, wir haben das hier an den Hüten gesehen. Und mal ganz ehrlich, jeder von uns kann das bestätigen, auch jenseits von Eden kann es ja auch ganz schön sein. Das ist Gnade Gottes. Gnade Gottes, dass wir auch Schönheiten des Lebens genießen können. Ein dritter Punkt, auch ausgehend von der Paradiesgeschichte, und das gilt bis heute, Gott will nicht den Tod des Sünders. Immer wieder, nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament, diese Aussage, dass Gott sagt, ja, Sünde geht nicht. Sünde ist ein tödlicher Verstoß gegen den heiligen Gott, ich wiederhole es. Aber gleichzeitig immer wieder auch sein Wille zur Liebe und dass er sagt, ich will doch nicht den Tod des Sünders, ich habe es doch anders gewollt, so wie es am Anfang war, dass also die beiden ersten Menschen in ganz enger Bindung, Beziehung, Offenheit auch mit Gott umgehen konnte. In seiner großen Liebe und Barmherzigkeit gibt er dem hörbereiten Menschen die Chance, wieder vom Baum des Lebens zu essen. Wir haben das vorhin gehört, das ist ja einleitend auch schon gesagt worden. Wir feiern, wenn wir auf das Weihnachtsfest zugehen, dass Christus das Paradies geöffnet hat. Das ist nicht nur in einigen Weihnachtsliedern transportiert, heute schließt er wieder auf, die Tür zum schönen Paradies, sondern wir finden diese Aussage auch direkt in der Bibel. Aber bevor ich darauf komme, noch einmal, warum inszenieren wir dieses Spiel? Warum ist es so wichtig, dass wir das Paradiesspiel hier wieder ausgegraben haben im Volkenroda? Ich habe es vorhin ja schon gesagt, wenn wir das Krippenspiel am 24.12. sehen werden, verstehen wir es nur, wenn wir den ersten Teil des Films kennen und wenn er uns auch vor Augen ist. Weil dieses Paradiesspiel malt aus, warum wir überhaupt erst erlösungsbedürftig geworden sind, warum Gott diesen großen Plan umsetzen musste, dass er zu uns kommt, selbst in Gestalt seines Sohnes. Und deshalb mein vierter Punkt, ich habe es schon angekündigt, noch ein direktes Wort aus der Bibel, zurück zum Anfang, zurück zur ersten Liebe. Es gibt im Neuen Testament nur drei Bibelstellen, die wörtlich auf das Paradies Bezug nehmen. Wer die letzten Jahre da war, kennt die jetzt auch schon auswendig. Also man kann sie sich auch merken, es sind wunderbare Stellen. Die eine Stelle kennt ihr bestimmt alle, wo Jesus am Kreuz zu einem Mitgekreuzigten sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die zweite Stelle, wir haben sie auch schon mal bedacht, Paulus spricht von seinen Visionen, die er hat und sagt, ich war mal im dritten Himmel, ich war im Paradies, ich habe dort unaussprechliche Worte gehört. Und die dritte Stelle, die behandeln wir jetzt, aber auch nur kurz, die ist im letzten Buch der Bibel, wo sich der Kreis wieder schließt, zum Anfang, zur Genesis. Und zwar unter anderem in den 7 Sendschreiben, die der Seher Johannes an die Gemeinden schreibt. Und wer die letzten beiden Sonntage hier in Volkenroda schon da war, der hat mitbekommen, wir haben uns auch letzten und vorletzten Sonntag mit diesen Sendschreiben beschäftigt. Diese Sendschreiben haben immer einen gleichen Aufbau. Am Anfang stellt sich Christus vor, der Weltenherrscher mit besonderen Beschreibungen. Dann wird die Gemeinde direkt angesprochen und sie wird gelobt oder getadelt. Dann gibt es immer einen Bußruf, also einen Ruf zur Umkehr. Und dann gibt es ein großartiges Verheißungswort, einen sogenannten Überwinderspruch, der sozusagen in diesen Farben an dieser Stelle einmalig ist. Und so ist es auch heute in diesem einen Wort, wo es wirklich wörtlich heißt, ihr werdet also vom Baum des Lebens essen, der in Gottes Paradies steht. Aber lasst mich vorher noch mal sagen, was da drumherum steht. Also es ist an eine Gemeinde geschrieben, in Ephesus, auch an uns. Sie wird angeredet, sie wird gelobt für das, was sie Gutes tut. Und dann wird sie aber auch getadelt. Und ich denke, das ist auch eine Botschaft, die heute uns gilt, auch im Advent, in der Vorbereitung auf das, dass Jesus zu uns kommt und kommen will. Und zwar wird gesagt, liebe Leute in Ephesus, Was ich gegen euch habe, ist das, dass ihr den ersten Anfang verlassen habt. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Woran erinnert uns das? Natürlich auch an die erste Geschichte, die Gott mit den Menschen geschrieben hat, die er mit jedem von uns geschrieben hat, dass in der Geschichte eines jeden Menschen, der jetzt hier auch sitzt und dieser Welt, dass an erster Stelle Gottes Ja, Gottes Liebe zu uns spricht. Und Gott sich natürlich wünscht, dass wir diese Liebe auch beantworten, dass wir sie aufnehmen. Deswegen gibt es ja auch dieses Liebesgebot, du sollst Gott lieben, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt sagt Gott dieser Gemeinde, diesen Christen dort, die in der Verfolgungssituation leben, ich habe gegen euch, dass eure erste Liebe erkaltet ist. Und er sagt, kehrt zurück zur ersten Liebe, mit der Gott uns, mit der Gott sie geliebt hat. Also, das ist der Bußruf. Der Bußruf, der in jedem dieser Briefe steht. Und es wird auch sehr deutlich gesagt, was ich vorhin einleitend zur Paradiesgeschichte gesagt hat. Ich führe es jetzt nicht aus, aber es steht im Neuen Testament so da, wenn ihr es nicht hört, dann seid ihr draußen. Aus dem Paradies oder wo auch immer. Und jetzt kommt die große Verheißung, ihr habt es ja auch abgedruckt in eurem Gottesdienstblatt, dieser Überwinderspruch, wo es wortwörtlich aus dem Munde Jesu als große Zusage, als großes Versprechen heißt, wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, dem gebe ich vom Baum des Lebens zu essen. Das ist der Baum, der in Gottes Paradies steht. Ich will nur einige Worte dieses kurzen Verses, den wir uns gerne vielleicht auch auswendig lernen und wieder vorhalten können, wiedergeben. Also es wird gesagt, wer ein Ohr hat zu hören, dieser Zuspruch, das ist nicht was, was in alle Welt hinaus posaunt wird, sondern es verlangt Hörbereitschaft von uns. Wir sind im Advent. Wir bereiten uns vor auf Christus, der kommt, der zu uns kommen will. Und deswegen sollen wir gut hinhören. Nur wer gut hinhört, kann den Geist Gottes auch vernehmen. Und dieser Geist Gottes sagt den Gemeinden, er sagt auch uns zu, wer siegreich ist und standhaft im Glauben. Man nennt diese sieben Sprüche, die sich also in diesen Sendschreiben finden, man nennt sie Überwinderssprüche. Man kann sie also immer übersetzen, wer überwindet oder wer siegt, dem wird dieses oder jenes gegeben. Es verlangt also auch etwas von uns, in schwierigen Zeiten vielleicht auch an Gott dran zu bleiben, immer wieder auch zu dieser Liebe zurückzukehren. Jeder von uns hat die Schwierigkeit, dass sie lau wird, dass sie kalt wird. Jeder von uns ist gerufen, wieder zum ersten Anfang, zur Liebe des ersten Anfangs zurückzukommen. Und dann diese großartige Verheißung und dann noch ein letzter Gedanke dazu. Hier schließt sich auch wieder ein schöner Kreis, dass die Bibel doch letztlich ein Buch des Essens ist. So hat es ein Schweizer Theologe mal ausgedrückt. Wir haben es eben inszeniert gesehen, die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen beginnt mit dem Essen der verbotenen Frucht. Aber mit dem Essen, mit dem, was Jesus dann auch unter uns, unter den Menschen getan hat, wo der Tisch in der Mitte steht, wo er sich mit den Sündern an einen Tisch setzt, wo er sein heiliges Mahl auch einsetzt. Und dann eben mit dieser Verheißung schließt sich am Ende der Kreis, dass im Himmel auch wieder gegessen wird. Vom Baum des Lebens. Jesus, der das vermittelt, durch ihn haben wir dieses kostbare Geschenk. Manche sagen auch, Jesus ist dieser Lebensbaum, so wie er auch der Weinstock ist. Kann man so oder so sehen. Aber durch Jesus Christus dürfen wir essen, heute schon und dann in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.